Südbayern im Hochwasser. In den Tagen nach den schlimmsten Überschwemmungen seit Jahren geht es ans Aufräumen, Schäden begutachten, aufarbeiten und analysieren. Dabei werden Vorwürfe laut, warum der Hochwasserschutz vielerorts noch nicht so weit ist, wie er sein sollte. So wie in Dinkelscherben bei Augsburg, Bürgermeister Edgar Kalb.
Da entsteht jetzt gewisse Wut und die wollen jetzt einfach auch über die Schuldigen reden.
Dabei wird klar, Hochwasserschutz wird eine riesige Aufgabe für die nächsten Jahre. Außerdem in den kommenden 20 Minuten, warum Strom an der Börse manchmal gar nichts kostet, die erneuerbaren Energien den Bund aber immer mehr Geld kosten. Und wer ist der größte Feind des Igels? Die Straße, elektrische Gartengeräte oder das Insektensterben? Am Mikrofon begrüßt Sie Angelika Nörr. Die Wahlen zum Europaparlament haben die rechten und rechtsextremen Parteien gestärkt, also die Parteien, die einer konsequenten Umwelt- und Klimapolitik eher zögerlich entgegenstehen. Und es ist die Frage, ob zum Beispiel das lange diskutierte Renaturierungsgesetz jetzt überhaupt noch eine Chance hat. Dieses EU-Gesetz folgt dem Artenschutzabkommen von Montreal, wonach mehr Naturräume an Land und zu Wasser geschützt werden sollen. Was bedeutet also dieses Wahlergebnis für den Green Deal insgesamt, das große umweltpolitische Versprechen der bisherigen Kommission? Mein Kollege Simon Plentinger hat sich damit befasst.
Es ist auf jeden Fall der Trend, der sich schon abgezeichnet hat in den letzten Monaten, im letzten Jahr. Vor allem die Konservativen, die EVP-Fraktion, die haben sich ja ganz massiv dagegen gestemmt, zum Beispiel auch gegen das Renaturierungsgesetz im Interesse zum Schutz der Landwirte. Es ist, glaube ich, genau die Richtung, in die es jetzt geht. Zum Beispiel aus Seiten der Liberalen aus Deutschland jetzt die Forderung, Technologieoffenheit, das Aus für die Verbrenner nochmal neu zu verhandeln, zurückzunehmen. Also das sind jetzt, glaube ich, genau die Themen, die diskutiert werden und wo die Reise hingeht. Und eben mit einem verstärkten Umwelt- und Klimaschutz können wir da wahrscheinlich nicht rechnen. Das könnte aber auch dazu führen, dass Europa seine internationalen Verpflichtungen beim Klimaschutz, aber auch beim Artenschutz gar nicht einhalten kann. Denn zum Beispiel bei der Biodiversitätskonferenz in Montreal vor anderthalb Jahren ist die EU für ganz viele Ziele, die sie selber im Green Deal verankert hatte, eingetreten. Ja, und wenn wir das jetzt in Europa gar nicht in dem Maße umsetzen, dann können wir auch diese internationalen Verpflichtungen, die Europa unterschrieben hat, vielleicht gar nicht einhalten. Also es wird auf jeden Fall in dieser Stimmung wahrscheinlich schwieriger, die Klimaziele zu erreichen. Dafür brauchen wir ja auch eine massive Transformation der Wirtschaft. Und gleichzeitig haben wir dadurch, wenn wir da nicht vorankommen, wahrscheinlich Hitze, Dürre, Starkregen, wie wir es jetzt gerade gesehen haben. Und diese ökologischen Maßnahmen, die brauchen wir ja eigentlich auch, um uns fit zu machen für den Klimawandel, um Hochwasser vorzubeugen, um Dürre zu überstehen. Und da sehe ich für die Klima- und Umweltpolitik ja wahrscheinlich eher düstere Zeiten und ja mit auch ganz massiven Auswirkungen für uns alle.
Nach der Hochwasserkatastrophe im Landkreis Augsburg steht das Bayerische Umweltministerium in der Kritik wegen eines seit Jahrzehnten nicht umgesetzten Hochwasserschutzes an der Zusam. Die Orte Dinkelscherben, Zusmershausen und Altenmünster wurden schwer vom Hochwasser getroffen. Seit mehr als 20 Jahren wird dort allerdings ein Rückhaltebecken geplant, doch gebaut wurde bisher eben noch nichts. Und jetzt haben die Bürgermeister einen Brandbrief an die Staatsregierung geschickt.
Wir fühlen uns im Stich gelassen. Das schreiben die Bürgermeister von Dinkelscherben, Zusmershausen und Altenmünster an Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber. Schon vor Jahren sei der Minister in einem persönlichen Gespräch über die Gefahren informiert worden, die in der Region durch den Fluss Zusam drohen. Doch trotz Versprechen sei nichts passiert. Die Bürger kochen innerlich, heißt es von den Bürgermeistern. Der Millionenschaden hätte durch das Rückhaltebecken weitgehend verhindert werden können. Das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth und das Umweltministerium erwidern, dass man sich erst 2018 mit den Kommunen über die Finanzierung geeinigt hätte. Und die Grundstücke, die man für den Bau kaufen müsste, hätte man nicht erwerben können, trotz vieler Verhandlungen und Zugeständnisse, so die Behörden. 2025 könne der Bau nun aber losgehen.
Andreas Herz fasste zusammen. Der Bürgermeister von Dinkelscherben, Edgar Kalb, etwa sagt, ein Rückhaltebecken hätte zumindest das Schlimmste verhindert.
Ich denke, die Schäden wären nicht auf Null gegangen, aber die ganz großen Schäden, die wir jetzt haben, die wären mit Sicherheit ausgeblieben. Meine Leute sind einfach nur noch frustriert, die sind fast lethargisch, die haben resigniert. Die erzählen uns, sie möchten jetzt alles verkaufen und am liebsten weit wegziehen, weil es sind halt Leute dabei, die das jetzt zum zweiten Mal dramatisch erlebt haben. Und andere Leute, da entsteht jetzt gewisse Wut Und die wollen jetzt einfach auch über die Schuldigen reden. Weil wer sagt uns, dass es nicht in wenigen Wochen zum nächsten katastrophalen Hochwasser kommt? Und da überlegt man sich dann, glaube ich, als Betroffener gut, ob man jetzt wieder investiert, aufbaut oder ob man jetzt erstmal die Sicherheit haben will, dass hier auch ein wirksamer Schutz einfach gebaut wird, der dann die Investitionen nachhaltig schützt.
Der Freistaat hat angekündigt, die Flutopfer mit 200 Millionen Euro zu unterstützen. Nach Ansicht von Bürgermeister Kalb hätten damit aber 30 bis 40 Rückhaltebecken schon gebaut werden können. Die Erwartungen an die Staatsregierung sind also riesig klar. Sie ist zuständig für die großen und mittelgroßen Gewässer, also erster und zweiter Ordnung. Das Umweltministerium verweist auf die Anstrengungen seit 20 Jahren, auf die Milliarden, die investiert wurden und weiterhin werden, um gefährdete Gebiete vor einem 100-jährlichen Hochwasser, also dem sogenannten HQ-100, zu schützen. Andreas Weiß ist Professor für Wasserbau und Siedlungswirtschaft an der Hochschule in Coburg und er kann beide Seiten verstehen.
Also Bayern hat zum Beispiel gesagt, wir haben das Ziel, dass wir so ein HQ 100 so gut wie möglich beherrschen können, so gut wie möglich. Aber es ist jetzt von Bürgerseite aus nicht die Situation, dass er erwarten kann, dass das auch umgesetzt wird. Und man sieht ja konkret, dass es Gewässer gibt, wo schon relativ viel gemacht worden ist und wo das Ganze auch besser funktioniert, aber dass das noch nicht flächendeckend umgesetzt worden ist, das muss halt auch jedem klar sein. Und ich bin überzeugt, wir sind in 10 Jahren, sitzen wir hier und dann wird auch noch nicht alles umgesetzt worden sein. Dafür ist die Fläche, die zu beplanen ist, mittlerweile viel zu groß. Die Planungsprozesse sind immer noch zu lang. Und das kriegen wir ja schon seit Jahren nicht in den Griff. Das hat aber einfach auch damit zu tun, dass ich möglichst alle mit informieren will. Ich will alle ins Boot bekommen. Jeder soll der ganzen Maßnahme zustimmen. Und dann sind diese Planungsprozesse so lang.
Andreas Weiß fordert zudem mehr Eigenverantwortung von den Hausbesitzern und den Grundstückseigentümern.
Für mich als Bürger wäre es schon ein Unterschied, ob mein Gebäude jetzt im Jahr 3-mal geflutet wird. Und ich habe 3-mal einen Schaden, wo eine Versicherung dann irgendwann auch mal sagt, jetzt ist auch mal gut, ich übernehme die Schaden nicht mehr. Oder ich habe den vielleicht nur 1-mal. Das hört man jetzt als Bürger natürlich nicht gern. Ich habe immer noch einen Schaden, aber ich habe ihn eben nicht 3-mal, ich habe ihn nur 1-mal.
Auch die Versicherungswirtschaft selbst arbeitet intensiv an den Regularien für Elementarschädenverträge.
Weil die Versicherung natürlich schon langsam dadurch ein finanzielles Problem auch bekommt. Das heißt, es wird da natürlich viel mehr auch darum gehen, was kann die Versicherung überhaupt noch übernehmen, was ist leistbar. Beim Grundwasser ist natürlich so, wenn ich heute ein Gebäude baue und ich weiß, dass ich ein Grundwasserproblem bekommen könnte, dann wird ja eigentlich auch immer vorgegeben, versuch das Ganze als weiße Wanne zu bauen. Also versuch entweder den Keller schon abzudichten oder bei Neubauten die klare Aussage, es wird eben gar kein Keller mehr zugelassen. Gut, für Bestandsgebäude ist das natürlich schwierig.
Und um die geht es ja auch in Dinkelscherben, der Ort in Schwaben, der erneut so schwer überschwemmt worden ist. Dort verweist das zuständige Wasserwirtschaftsamt im Übrigen auf Probleme beim Grundstückserwerb für das Rückhaltebecken an der Zusam. Erst vergangenes Jahr sei nach jahrelangem Streit das Enteignungsverfahren beantragt worden. Anfang 2025 kann es nun voraussichtlich losgehen mit den Bauarbeiten. Dass bei solch wichtigen Projekten den Behörden die Hände gebunden sind, das kritisiert auch Juliane Thiemet vom Bayerischen Gemeindetag.
Stelle mir natürlich vor, dass Veränderungen mit den Willigen passieren. Aber wir haben nicht nur Willige. Planen kann man wie wild, aber zum Schluss brauche ich dann die Grundstückseigentümer. Und wenn die alle mitmachen, ist es wunderbar. Ja? Aber manchmal tun sie es halt nicht. Und wenn ich entscheidende Sperrgrundstücke habe, die man braucht, um Maßnahmen, die sehr viele Menschen schützen können, also es ist ja immer so eine Abwägung, dann plädiere ich auch dafür, durchaus da mal Duldungspflichten ins Gesetz aufzunehmen.
Ganz allgemein bedauert Thiemet aber, dass beim Hochwasserschutz gerne mit dem Finger auf andere gezeigt wird.
Ja, das sind Reflexe, die man gern hat. Aber es gibt schon einen guten Katalog von Zuständigkeiten und der Witz ist, es sind tatsächlich alle gefordert. Ja? Das Thema hängt halt dann in der Umsetzung. Also wir sind sehr gut schon aufgestellt, wenn es darum geht, einzuschätzen, wenn Regen in der und der Menge kommt, was passiert dann? Da gibt es eben diese Hochwasserkarten, die haben wir da. Und dieses begreifen, wie wichtig das ist, dass hier alle ihren Beitrag leisten. Das ist eben diese große Geschichte. Es geht nur gemeinsam, aber es geht.
Über die Gesamtschäden des Hochwassers liegen noch keine Zahlen vor. Für die Landwirtschaft hat der Bayerische Bauernverband zumindest aber schon mal eine erste Bilanz gezogen, wie viele Betriebe und Flächen eigentlich betroffen sind. Tobias Betz über die erste Hochwasserschadensbilanz in der Landwirtschaft.
Mehr als 55.000 Hektar landwirtschaftliche Flächen hat das Hochwasser in Bayern erwischt. Betroffen sind über 3.000 landwirtschaftliche Betriebe. Das sind die ersten Zahlen des Bayerischen Bauernverbandes. Sie liegen dem BR vor. Demnach mussten mehr als 50 Bauernhöfe evakuiert werden, darunter auch Betriebe mit Tierhaltung. Am stärksten betroffen ist die Landwirtschaft in den beiden Regierungsbezirken Schwaben und Oberbayern, teilt der Bauernverband mit. Dort waren es Flüsse, die nach Starkregen zu Hochwasser führten. Später drückte das Wasser in die Donau hinein, deshalb sind auch entlang der Donau in der Oberpfalz und in Niederbayern weitere erhebliche Schäden entstanden. Auch in den anderen Regierungsbezirken gibt es zusätzliche Schäden. Nach weiteren Angaben des Bauernverbandes sind vor allem Ackerflächen, Grünland und Sonderkulturen betroffen. Es gibt kleinere Sachschäden bis hin zum Totalschaden. Zu Ernteschäden gibt es noch keine konkreten Zahlen, jedoch sorgen sich die Landwirte um Kulturen wie Kartoffeln, Hopfen und auch Weinreben. Aufgrund des Hochwassers und des feuchten Wetters könnte die Ernte vom sogenannten Mehltaupilz zerstört werden.
Ernteausfälle, das bedeutet nicht nur Einnahmeausfälle für die Bauern, sondern auch, dass für viele Tiere das Futter fehlt. Ein Landwirt aus Buch am Buchrhein im Landkreis Erding will hier helfen. Michael Hamburger organisiert über Social Media eine Futterbörse.
Die Landwirte, die haben die Flächen unter Wasser. Sie können kein Heu machen. Die haben Bedarf an Heu, aber die haben jetzt andere Sorgen. Die müssen sich jetzt kümmern um die Ställe, die wo unter Wasser stehen und so weiter. Und wir wollen Unterstützung leisten auf der Suche nach Futter, dass wir ihnen die Arbeit abnehmen, dass sie ein bisschen entlastet sind.
Was einfach klingt, ist aber erstmal sehr viel Arbeit, damit die richtigen Spenden auch an die richtigen Höfe kommen.
Jetzt haben sich einige Spender schon gemeldet. Und jetzt schauen wir, dass wir für jeden Betrieb individuell die beste Lösung finden. Und wir sind auf jeden Fall interessiert, dass sich weiter Betriebe melden, die Futter übrig haben, Heu, Stroh, Silageballen. Das wäre so das, was wir eigentlich brauchen. Also jetzt haben sie zum Beispiel Pferdehalter gemeldet, bei denen sind die Wiesen unter Wasser. Der braucht aber das beste Heu natürlich für seine Pferde, der Zuchttiere. Und also ich denke, die Pferdehalter sind sehr stark betroffen.
Die Futterbörse ist eine Initiative der Arbeitsgemeinschaft Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Oberbayern gemeinsam mit Landwirtschaft verbindet Bayern. Tausende Helfer waren im Hochwasser im Einsatz, um Schäden zu vermeiden und Menschen in Sicherheit zu bringen. Auch Tiere waren in Lebensgefahr, Wiesenbrüter zum Beispiel. Auch diese stark bedrohten Vögel waren auf Hilfe angewiesen, Lorenz Storch berichtet.
Auf den Donauwiesen nahe Regensburg hört man jetzt ein Froschkonzert. Denn die große Flut hat eine Reihe von Teichen zurückgelassen, die es hier sonst nicht gibt. Und einen schmutzig-braunen Film auf dem Gras. Hier ist ein großes Wiesenbrüterbiotop mit Kiebitzen und vor allem den seltenen Brachvögeln. Und gerade bevor das Wasser kam, sind bei den Brachvögeln die Küken geschlüpft, so Hans-Jürgen Kolbinger, Ehrenamtlicher beim Landesbund für Vogel- und Naturschutz.
Wir wissen ja von 10 Küken vorher und im Prinzip geht es darum, wie viele haben davon überlebt. Von den fast flugfähigen, die waren dann da und da hat jemand, obere Naturschutzbehörde, notabene, ist reingegangen ins Hochwasser und hat von den Küken 3 rausgeholt.
Weil der Brachvogel so stark bedroht ist, in ganz Bayern gibt es nur noch 500 Brutpaare, davon kommt es auf jedes einzelne Exemplar an. Deswegen hat Thomas Aumer vom LBV in Regensburg ausnahmsweise die Jungvögel zu sich nach Hause genommen und auch 2 Eier ausgebrütet. Mit Erfolg. Immerhin 4 kleine Brachvögel gedeihen in einem Käfig. Bald werden sie in eine große Voliere wechseln und in ein paar Wochen ausgewildert. Dann fliegen sie in den Süden.
Es ist eine hohe Verantwortung, die man trägt. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin in den ersten 2 Nächte bin ich wirklich im 3-Stunden-Rhythmus aufgestanden und habe nachgeschaut, ob alles passt. Der kann umfallen, am Rücken liegen, da kann alles Mögliche passieren. Ich weiß es ja nicht, weil die waren ja auch geschwächt. Von daher gesehen bin ich natürlich sehr glücklich, dass es jetzt so geklappt hat und dass die alle stabil drinstehen und selber fressen. Das ist natürlich ein schöner Erfolg.
Auf den Donauwiesen haben die Vogelschützer inzwischen eine Entdeckung gemacht, die sie ebenfalls sehr freut. Zwei Brachvögel sind in die Höhe geflogen und haben ihre Warnrufe hören lassen. Das bedeutet, so Verena Rupprecht vom LBV, sie haben noch lebende Küken.
Das ist echt schön zu sehen, dass wir mindestens zwei Familien noch da haben. Die haben es scheinbar geschafft, sich auf irgendwelche höheren Stellen oder auf den Damm hoch zu flüchten. Das freut mich gescheit, dass wir hier keinen Totalausfall haben. Und vielleicht gehen sie ja schon bald in die Luft. Ich denke, ein, zwei Wochen, dann sind es Flügge und dann wirklich sicher.
Auch Kiebitze sind wieder da. Die Wiesenbrüter an der Donau haben die Flut besser überstanden als befürchtet.
Sonne und Wind produzieren immer mehr Strom. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte: zugleich steigen auch die Kosten für die Erneuerbaren. Insbesondere dann, wenn der Strompreis an den Börsen wegen eines hohen Angebots von Solarstrom ins Minus rutscht. Denn die Anbieter von Solar- und Windstrom werden auch dann entschädigt. Eine teure Angelegenheit für den Bund, der seit knapp 2 Jahren die EEG-Umlage komplett finanziert. Die FDP fordert nun Korrekturen. Aus dem ARD-Hauptstadtstudio berichtet Hans-Joachim Viehweger.
Es klingt verrückt. In manchen Stunden kostet Strom an der Börse nichts. Mehr noch, es kann passieren, dass derjenige, der Strom abnimmt, dafür entschädigt wird. Mitte Mai kam das häufig vor, in Stunden, in denen Sonne und Wind viel Strom produzierten. Die meisten Verbraucher bekommen von der Entwicklung an den Börsen nichts mit, da sie Strom zu festen Preisen beziehen. Doch den Bund kommen solche Stunden teuer. Im Mai erreichte die sogenannte EEG-Förderung, also die Förderung erneuerbarer Energien, mit mehr als 2 Milliarden Euro einen neuen Höchstwert.
Das heißt, hier ist dringender Handlungsbedarf,
sagt Michael Kruse, energiepolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Bundestag. Für neue Wind- und Photovoltaikanlagen sollten die Subventionen daher begrenzt werden. Der Gedanke, Förderung sollte es nur für Strom geben, der auch tatsächlich gebraucht wird, so Kruse.
Das wird dafür sorgen, dass Speicher zugebaut werden, und es wird auch dafür sorgen, dass wir dann in den Zeiten, in denen die Erneuerbaren nicht genügend produzieren, trotzdem günstigen erneuerbaren Strom haben.
Vorschläge, über die sich Andreas Jung von der CDU nur wundern kann. Genau das habe die Unionsfraktion gefordert, als die Ampelkoalition die EEG-Förderung ausbaute.
Wir haben darauf gedrängt, es damit zu verbinden, unbedingt, dass man Anreize zur Systemdienlichkeit macht, dass also dort erneuerbare Energien ausgebaut werden und es besondere Anreize gibt, wo sie auch tatsächlich genutzt werden können, dass man Speicher etwa voranbringt, dass man flexible Nachfrage stärkt, dass man beim Ausbau schon die Nutzung der Erneuerbaren im Blick hat. All diese Initiativen sind von der Ampel abgelehnt worden.
Auch die Klage über steigende Ausgaben kann CDU-Vize Jung nicht nachvollziehen. Die Kosten der EEG-Förderung für den Bund seien von Finanzminister Lindner trotz höherer Prognosen nur mit gut 10 Milliarden angesetzt worden. Inzwischen wird mit mindestens 20 Milliarden Euro gerechnet.
Dieses Problem ist hausgemacht von Christian Lindner und der Ampel.
Doch was passiert, wenn dem Klima- und Transformationsfonds, aus dem die EEG-Kosten bezahlt werden, in diesem Jahr nun 10 Milliarden Euro fehlen?
Natürlich wird es eine Herausforderung,
sagt Andreas Mieltretter, EEG-Berichterstatter der SPD-Fraktion im Bundestag. Denn die Milliarden, die für diese Förderung ausgegeben werden, fehlen an anderer Stelle. Grundsätzlich müsse der Ausbau der Erneuerbaren weiter angekurbelt werden, betont Mieltretter.
Trotzdem können wir natürlich und werden wir auch über Reformen diskutieren, zum Beispiel, dass erneuerbare Anlagen dann auch was zurückzahlen müssten, wenn wir besonders hohe Strompreise haben.
Im Bundeswirtschaftsministerium gibt man sich bedeckt. Die Entwicklung der Kosten könne erst im Lauf des Jahres eingeschätzt werden. Die meiste Förderung gäbe es im Übrigen für Altanlagen, die nach 20 Jahren aus der Förderung fallen, wie Susanne Ungrad, Sprecherin von Wirtschaftsminister Habeck, betont.
Die nehmen einen Großteil der Kosten mit. Die neueren Anlagen sind 14 Mal günstiger, was die Förderung angeht. Insofern ist die Preisentwicklung langfristig gesehen, bleibt sie gleich, beziehungsweise wird sie auf jeden Fall nicht ansteigen.
Der FDP-Politiker Kruse drängt dennoch auf rasche Reformen, was zu neuen Reibereien in der Ampel führen könnte. Vor allem, wenn es um den Haushalt für das kommende Jahr geht, in dem auch an anderer Stelle Milliarden fehlen.
Noch gilt der Igel nicht als gefährdet, aber er steht auf der Vorwarnliste. Die Klimaveränderung, fehlende Rückzugsräume sowie Verletzungen durch Gartengeräte setzen den Tieren immer mehr zu. Was können wir also tun, um den Bestand an Igeln zu retten?
Rasentrimmer und Rasenmäher meist arglos unter Büschen und Hecken eingesetzt, um alles schön sauber zu machen, erwischen oft auch den Igel, der es sich genau dort gerne gemütlich macht. Aber auch Mähroboter bedeuten für den Igel oft genug das Ende. Sie erkennen zwar manche Hindernisse, aber eben keinen Igel. Und auch wenn der sich noch einrollen kann, gegen die Klingen der Maschine haben seine Stacheln keine Chance. Oft sind die Gartenbesitzer selber entsetzt über das, was sie angerichtet haben, wenn auch ohne Absicht, und bringen das Tier in eine Igelstation, wie die von Sibylle und Josef Zillinger.
Und die schlafen dann halt unter Docks, unter die Büsche und unter die Sträucher. Und wenn dann mit diesen Gartengeräten da bodennah reingefahren wird, dann erwischt es die halt zeitlich und die werden richtig aufgeschlitzt.
An einer Wand steht ein Inkubator, in dem man die Temperatur gradgenau einstellen kann. Auch die Luftfeuchtigkeit lässt sich regeln. Mit einem Inhalator können Medikamente zugesetzt, über ein weiteres Gerät die Tiere mit Sauerstoff versorgt werden. Sibylle Zillinger legt Wert auf eine professionelle Versorgung.
Da haben wir einen Sekretabsauger, den benutzen wir, wenn Igel mit Wunden kommen, wo schon Madenbefall drin ist. Der hat im Sommer wirklich viel Einsatz.
Und es sind nicht nur Gartengeräte, die den Tieren zusetzen, sagt Sibylle Zillinger.
Das ist mehr so ein Gesamtpaket eigentlich, also weil einfach der ganze Gesamtorganismus drunter leidet vom Igel und der Igel somit halt auch krankheitsanfälliger wird und vor allem eben das Nahrungsangebot, das ist eigentlich sein Hauptproblem und der fehlende Lebensraum.
In den immer wärmer werdenden Wintern wachen die Tiere aus ihrem Winterschlaf auf, verbrauchen dabei Energie und finden dann nicht genügend Futter. Aber auch ganzjährig fehlt es an Futter, vor allem an dem Futter, das der Igel verträgt und das er dringend braucht.
Also er ist ein reiner Insektenfresser, ist halt stark zurückgegangen. Jetzt findet er nicht mehr genügend natürliche Nahrung und greift dann auf Schnecken und Regenwürmer zurück. Die Nacktschnecke steht eigentlich ganz hinten auf dem Nahrungsplan vom Igel. Aber wenn er nichts anderes findet, dann frisst er halt die. Und die Nacktschnecken haben die Überträger für die Innenparasiten. Und wenn der ab und zu mal eine Schnecke frisst und ein gesunder Igel ist, dann kann denn sein Immunsystem das super regeln. Wenn er sich aber hauptsächlich von Nacktschnecken ernährt, hat er natürlich einen extrem hohen Parasitendruck. Und irgendwann schafft das Immunsystem das nicht mehr zu regeln und dann wird er immer dünner, immer schwächer und immer kränker und dann fällt es auf.
Auf der Vorwarnliste steht der Igel seit 2018. Wird er bald auch auf der roten Liste stehen? Vielleicht sogar ganz verschwinden? Eine schwierige Frage, meint Angelika Nelson vom Landesbund für Vogel- und Naturschutz.
Das hängt eben von sehr, sehr vielen Faktoren ab. Der Klimawandel ist ein Faktor und dann eben, wie wir weiterhin unsere Gärten gestalten werden, wie sehr eben die Gärten auch vernetzt sind, wie weit der Igel eben Straßen überqueren müssen. Also Gefahren gibt es eben leider jede Menge. Wie das eben alles miteinander dann zusammenhängt und sich eben auswirken wird, das ist so schwierig zu vorhersagen. Laufkäfer haben extrem abgenommen. Ja, was ist, wenn dann eben plötzlich die Nahrungsquelle verschwindet für den Igel? Dann ist das einfach ein großer Faktor, der dann wahrscheinlich zum Aussterben führen würde.
Der Igel hat's schwer in Bayern. Eine Reportage von Michael Krah war das. So viel für heute aus Landwirtschaft und Umwelt. Am Mikrofon verabschiedet sich Angelika Nöhr.